immer die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Nikolaus Schröder.
War alles so
schön. Folge 4: Mauerbrecher.
Lasst euch nicht erzählen, dass uns nicht nötig sei. Sie werden uns bestehlen, wo unsere Waffen fehlen. Sie waren schon dabei.
Wir sind Wasser.
1949, 129.245. 1951, 165.684. 1953, 331.390.
Der Strom reißt nicht ab. Jedes Jahr verlassen Tausende das Gebiet der DDR. Facharbeiter, Bauern, Akademiker. Vor allem die Fachkräfte gehen in den Westen. Es gibt kein Halten. Am 11. Dezember 1957 beschließt die Volkskammer, den unerlaubten Grenzübertritt unter Strafe zu stellen. Bis zu 5 Jahre kann ins Gefängnis gesteckt werden, wer ohne Genehmigung ausreist. Der Name für die neue Straftat: Republikflucht. Die Justizministerin Hilde Benjamin versteht ihr Gesetz als
Warnung und Schutz unserer Bürger vor der Gefahr, von den Rattenfängern der NATO eingefangen zu werden.
Laut DDR-Propaganda verlassen sowieso nur Junker, Nazis, Kriminelle oder geldgierige Opportunisten den Arbeiter- und Bauernstaat. Drückeberger allesamt. In Wahrheit treibt die fehlende private und berufliche Perspektive, die immer noch schlechte Versorgungslage und die alltägliche Drangsalierung durch Staat und Partei die Menschen über die Grenze.
Einwohnerversammlung in Utzmöden. Einwohnerversammlung in jenem Dorf im Norden des Kreises Haldensleben, von dem wir Ihnen in der vergangenen Woche berichteten. 400, 500 Menschen sind heute Abend zusammengekommen. Aus den Nachbardörfern sind sie kilometerweit nach Utzmöden gelaufen. Und Spannung und Erwartung liegen auf allen Gesichtern. Heute Abend wird man über jene 10 Großbauern sprechen, die mit ihren ungeheuerlichen Rückständen in der Ablieferung Utzmöden zum schlechtesten Dorf im Kreis Haldensleben machten.
Anfang der 50er Jahre muss jeder landwirtschaftliche Betrieb in der DDR ein zuvor festgelegtes Soll an Fleisch, Milch, Eiern, Getreide und Obst erbringen. Dafür gibt es einen niedrig kalkulierten Festpreis. Nur die Überschüsse dürfen frei verkauft werden. Wer sein Soll nicht erfüllt, wird bestraft. Es drohen Gefängnis und Enteignung. Die ersten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPGs, werden gegründet.
Dann aber nimmt der Vertreter des Kreisrates das Wort. Und was er sagt, lässt die Versammlung aufhorchen.
Es ist mit Recht gesagt worden, die Gemeinde Utzmöden wäre die schlechteste im Kreise Haldensleben. Und ich muss sagen, dass auch hier die schlechtesten Bauern des Kreises Haldensleben vorhanden sind. Ich möchte dabei folgende Beispiele herausgreifen. Der Bauer Gustav Bühn hat sein Schweinefleischzoll nur mit 29,2% erfüllt, obwohl bisher 70% erfüllt sein müssten. Die Wirtschaft Helene Kersten hat das Schweinefleischzoll nur mit 5,7% erfüllt. Erfüllt sein müssten 70%. Und das Kartoffelsoll ist nur mit 19% erfüllt. Die Höchstzahl der Erfüllung wird höchstens auf 25,9% kommen.
Eigentlich war es ja schon vom 17. Juni. Da fing es ja schon an mit der LPG. Und da hat sich mein Großvater erhängt. Da sind ja schon viele Bauern dann weggegangen aus der DDR. Und er wollte natürlich seine Scholle nicht verlassen und hat sich erhängt.
Hildegard Kruse ist in Elbingerode im Harz aufgewachsen. Seit 300 Jahren bewirtschaftet ihre Familie hier einen 20 Hektar Hof. Ihren Mann, einen Bauernsohn aus Ostfriesland, hat sie im Krieg geheiratet. Seit Kriegsende bewirtschaftet das junge Paar den Hof.
1953 wird die Kollektivierung massiv vorangetrieben und auch die Normen für die Arbeiter werden noch einmal erhöht. Auf dem Weg zur sozialistischen Idealgesellschaft kann es der Partei nicht schnell genug gehen.
In der DDR sieht Hildegard Kruses Mann für sich keine Zukunft mehr. Er reist zu seiner Familie nach Norddeutschland. Hildegard Kruse folgt ihm und überzeugt ihn schließlich, nach Elbingerode zurückzukehren. Das Ehepaar arrangiert sich mit den Verhältnissen. Hildegard Kruse engagiert sich im Dörflichen aktiv für Jugend- und Heimerziehung, was gern gesehen wird.
Die 1960
werden die letzten Betriebe in die Genossenschaften gezwungen. Die Kruses treten mit ihrem Hof der örtlichen LPG für Rotviehzucht bei. In diesem Jahr erhält die Familie eine Reisegenehmigung in den Westen. Wenige Monate später, im Februar 1961, dürfen die Kruses schon wieder zu den Schwiegereltern nach Ostfriesland reisen. Den Grund für die unerwartete Großzügigkeit erfährt Hildegard Kruse von ihrem Mann auf dem Bahnhof Hannover, kurz vor Abfahrt des Interzonenzugs.
Naja, er hat einfach gesagt, wir können nicht wieder zurück. Ich habe mich bereit erklärt, für den Staatssicherheitsdienst zu arbeiten. Und das will ich nicht, zum Schweinehund werde ich nicht. Und wir müssen hier bleiben. Das Schlimmste war noch für die Kinder. Das war also ganz schlimm. Wir haben geweint. Ich natürlich auch, das ist ja klar. Aber für die Kinder fand ich das besonders schlimm.
Hildegard Kruse muss sich entscheiden. Entweder ohne Mann zurückkehren auf den elterlichen Hof im Harz oder mit Mann und Kind an die Nordsee ziehen. Ihr bleiben nur wenige Minuten. Die Kinder heulen, sie ist verzweifelt. Wie immer sie sich entscheidet, es ist falsch.
Ja, ja, also man fällt ins Wasser und muss schwimmen. Das ging eben gar nicht anders. Ich konnte die Familie nicht auseinanderreißen. Ich konnte jetzt nicht sagen, ich fahre zurück. Das wollte ich nicht.
Die Kruses ziehen nach Varel. Tiefstes Ostfriesland, flaches Land, Deiche, Nordsee. Hoch im Norden wird Frau Kruse Fabrikarbeiterin. Später schreibt sie, ich bin ein echtes Harzer Kind. Ich brauche die Skier im Winter unter meinen Füßen. Ich brauche den Sommer mit seiner würzigen Luft, den Duft der Wiesen und der herrlichen Harzer Tannen. Ich brauche den Anblick der braunen Harzkühe mit dem abgestimmten Glockengeläut, den Jodler, wenn im Frühjahr sein erstes Lied erschallt, und die Musik der rauschenden Tannen, gepaart mit dem Röhren der Hirsche.
Es war in den Tagen des August, die Rosen erblühten im Garten. Da haben wir unseren Schutzwall gebaut, wir konnten nicht länger warten.
Wer das Leben stört und die Warnung nicht hört, wird die Bauch und das Tagen vermehrt.
...1961 ist ein heißer Sommer. Die Lage zwischen den Großmächten ist angespannt, das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten zerrüttet. Täglich fliehen 2000 Menschen in die Bundesrepublik. Macht die DDR die Grenzen zu? Am 15. Juni 1961 antwortet Walter Ulbricht, der Korrespondentin der Frankfurter Rundschau.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslufthorer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen.
Auf der anderen Seite der Mauer erfahren die Zuschauer der Spätausgabe der Aktuellen Kamera von Kommentator Fritz Möllendorf, was der Tag gebracht hat.
Im Ablauf dieser heutigen 24 Stunden wurde Wirklichkeit, was Millionen von Menschen bei uns in der Republik, ja in ganz Europa, erhofft haben. Gewiss, die Falle ist noch nicht gänzlich zu. Aber die Luft um uns herum ist reiner geworden. Und deshalb auch können wir morgen besser arbeiten als heute. Deshalb auch können wir ungestörter an dem großen Werk schaffen, das uns alle beflügelt, am Aufbau unserer sozialistischen Heimat.
Am nächsten Morgen berichtet das DDR-Radio live von der Grenze.
Dürfen wir Sie fragen, was Sie als Westberlinerin zu unseren Maßnahmen sagen?
Ja, ist schwer.
Ganz offen und ehrlich.
Was soll man sagen? Wir haben hier viel Verwandte drüben.
Und die können Sie doch jederzeit besuchen.
Nicht, ich kann Sie jederzeit besuchen. Das ist eben das Einzige, dass Sie nicht zu uns können.
Fänden Sie es gerecht, wenn man Ihnen dauernd Geld aus der Tasche stehlen würde?
Nein.
Sehen Sie, uns geht das genauso und wir haben uns also geschützt vor ein paar Schiebern und Spekulanten. Ich glaube, das muss jeder vernünftige Mensch begrüßen.
Ja, selbstverständlich.
Nicht? Danke Ihnen recht schön.
Nichts geht mehr. Die Grenze ist zu. Fortan verbinden 6 streng bewachte Eisenbahnübergänge und 5 Straßenverbindungen die beiden deutschen Staaten. Der Postverkehr wird kontrolliert, es gibt keine direkten Telefonverbindungen mehr. Bis ein West-Ost-Gespräch zustande kommt, dauert es Stunden. Der Harz und Elbingerode sind für Hildegard Kruse unerreichbar. Sie hat Heimweh, ihre Kinder auch.
Meine älteste Tochter ist nach Elbingerode zurückgegangen, ohne unser Wissen. Und im ersten Augenblick war es natürlich fürchterlich für uns, aber auf der anderen Seite habe ich mich gefreut für meine Eltern, dass sie jemanden da hatten von der Familie, von uns.
Während ihre Kinder problemlos eine Einreiseerlaubnis bekommen, wird sie Hildegard Kruse verwehrt. Republikflüchtlinge müssen draußen bleiben.
Ich habe sogar hier einen Bürgermeister in Elbingerode geschrieben, aber ich hatte die DDR eben verlassen und verraten und für Verräter gab es eben keine Einreisegenehmigungen.
Weder Briefe an den Bürgermeister noch ein Bittgesuch an Walter Ulbricht helfen. Als Hildegard Kruse keine Möglichkeit mehr sieht, ihre Tochter, die Enkel und ihre Eltern zu besuchen, reist sie im November 1964 in den Harz nach Braunlage. Sie steigt im Braunen Hirschen ab, geht zum Friseur, fragt nach der Zonengrenze, nach Minengürtel und Grenzzaun. Hildegard Kruse hat einen Plan.
Aus meiner Lage bin ich am späten Nachmittag losgegangen, habe dann eine Weile, bestimmt 3 Stunden, am Grenzzaun auf westlicher Seite gesessen, habe die Grenze beobachtet und auch nochmals überlegt, machst du das oder machst du das nicht? Das ist ja klar. Auch meine Kinder gedacht und meine Familie. Hier in Elbingerode und auch in Oldenburg, was ich auch nicht verkehrt mache. Aber ich konnte einfach nicht, ich musste darüber.
Ihrem Mann hat sie nichts von ihrem Vorhaben gesagt. Nur die Kinder sind eingeweiht. Der Plan ist wahnsinnig. In Braunlage über Grenzzäune und Minengürtel und dann zu Fuß nach Elbingerode. Die Gegend kennt Hildegard Kruse von früheren Wanderungen. Gegen die Minen soll ein Ofenblech schützen, das sie vor sich herschiebt. Kraft verspricht sie sich von einer Packung Dextroenergien. Warum sie Zigaretten mitnimmt, weiß Hildegard Kruse bis heute nicht. Sie raucht nicht. Hildegard Kruse schafft es. Nach einem 17-Stunden-Marsch kommt sie am 18. November 1964 unerkannt in ihrem Heimatdorf an.
Ja, plötzlich war ich zu Hause. Ich bin auch nicht zur Haustür reingegangen, sondern hintenrum auf den Hof. Habe mich da, also wie gesagt, wie so ein Verbrecher ins eigene Haus geschlichen. Und ich habe in dieser ganzen Zeit gar nicht gemerkt, dass ich, bin ja nun auch durch Morass gelaufen, meine Schuhe waren nass, meine Strümpfe waren nass, hatte mir meine Ferse so aufgescheuert, dass ich Blut in den Schuhen hatte.
3 Wochen bleibt Hildegard Kruse bei ihrer Tochter in Elbingerode. Sie versteckt sich bei ihrer Familie, bleibt unerkannt. Bei ihrem Versuch, die Grenzanlage wieder zurück in den Westen zu überqueren, wird sie vor dem letzten Grenzzaun gestellt.
Das war ungefähr 5 Meter vom oder 10 Meter vom, direkt vor der Grenze. Da stand ich in einem Meer von Licht und Soldaten mit Gewehren kamen auf mich zu. Mit Halt. Halt, ja. Aber ich bin natürlich stehen geblieben, sonst wäre ich sicher im Stacheldrahtzaun hängen geblieben. Hätten natürlich auf mich geschossen. Aber ich bin stehen geblieben und man kam dann ran. Ich musste mich dann sofort an die Erde legen und Man hat dann in den Wald hineingeschossen mit ihren Maschinengewehren, abgegrast. Die haben nicht gedacht, dass ich dort alleine bin.
Passvergehen, Grenzverletzung, Devisenschmuggel, Gesellschaftsgefährlichkeit, ein Jahr Gefängnis, lautet das Urteil für Hildegard Kruse. Nach der Haft wird sie in den Westen abgeschoben. Doch in Ostfriesland kann sie sich nicht mehr einleben. Ohne Wissen ihres Mannes kehrt Hildegard Kruse mit ihren beiden Kindern am 10. April 1966 in die DDR zurück. Diesmal mit einem Einreiseantrag.
Wenn die Kinder jetzt gesagt hätten, Mutti, nein, bleib hier, wir dürfen das nicht und wir möchten hier bleiben, dann wäre ich vielleicht auch in Westdeutschland geblieben. Aber ich hatte also auch weder von meinen Kindern halt, noch von meinem Mann Unterstützung. Er verstand mich ja auch nicht.
Südliche Nächte unter südlichen Sternen sind das große Erlebnis, das die Sehnsucht in uns stillt.
In Westdeutschland sind die 50er Jahre die Zeit des Wirtschaftswunders. Heimatfilme, Fresswelle, Reisewelle, es geht voran.
Sind das schönste Ergebnis, denn ein Wunschtraum sich erfüllt. Ein Paradies, das die Liebe sah.
Wolfgang Engels lebt mit seiner Mutter in Düsseldorf. Sie ist Mitglied der KPD. 1952 erhält sie einen Parteiauftrag und zieht mit ihrem 10-jährigen Sohn nach Ost-Berlin.
Ich hatte Wiking-Autos. Und bin die dann bei den Ostberliner Kindern sehr schnell losgeworden. Das war Ostberlin, Dresden. Ich sprach Hochdeutsch, durfte öfter Gedichte vorsagen und vorsingen. Ansonsten, wie in der DDR üblich, dann auch für mich Kindergarten, Schule, wenig Freunde, weil meine Mutter und dann auch mein späterer Stiefvater doch zur unteren Nomenklatura gehörten.
Die Eltern bei der Stasi, der Sohn von der Düsseldorfer Verwandtschaft mit Westspielzeug versorgt. Wolfgang Engels hatte es 1952 nicht leicht in der neuen Umgebung.
Gut, man hörte Westradio, sah Westfernsehen, wenn die Eltern nicht da waren. Schlager der Woche, Frias Kleidung. Bekam ich, weil ja ein Gutteil unserer Familie noch im Westen lebte. Vieles aus Düsseldorf dann. Was aber auch wieder Konsequenzen hatte mit Freunden, nicht? Man war anders angezogen.
1960 wird Wolfgang Engels zur Nationalen Volksarmee eingezogen. Die politische Schulung der NVA politisiert den jungen Soldaten. Allerdings in eine ganz andere Richtung als vom Politoffizier gewünscht.
Das Feindbild waren westdeutsche Imperialisten, Revanchisten, Faschisten und naja, eben der Westen. Und das war für mich dann schwer einzusehen. Und da kam das dann und das spitzte sich dann zu, 1961, mit dem Bau der Mauer, wo unser Bataillon abgezogen wurde nach Berlin.
Wolfgang Engels Einheit baut Barrieren für Straßensperren und bewacht am 13. August die Bauarbeiten der Grenzanlage. So richtig ernst werden die Maßnahmen sowieso nicht genommen.
Weil wir auch gleich Plakate sahen, dass bestimmte Übergänge, ich glaube 7 Stück, offen bleiben würden, ja, für geregelten Verkehr, kontrollierten Verkehr. Naja, und dann hat man sich gedacht, naja, dann so schlimm wird es nicht werden. Soll wahrscheinlich nur die Grenzgänger, die im Westen arbeiten, im Osten leben, treffen. Und das beunruhigt eigentlich noch gar nicht.
Doch es kommt anders. Die Grenzanlagen bleiben. Der Weg in den Westen ist versperrt.
Im häuslichen Umfeld wurde das akzeptiert. Ich habe da also keine Diskussion gehört innerhalb der Familie. Gerade für meine Mutter wird das ein sehr großer Einschnitt gewesen sein, die Position für den Mauerbau zu vertreten, weil damit ja die Grenze zu war.
Wolfgang Engels kann sich mit der Trennung von seiner westdeutschen Verwandtschaft nicht so leicht abfinden. Er spürt, die DDR ist nicht seine Heimat. Gespräche mit seinen politisch vom System überzeugten Eltern hält er für zwecklos.
Politik war im Elternhaus gegenüber meiner Mutter, meinem Vater, kein Thema. Die Diskussion habe ich nicht geführt. Dazu waren die Standpunkte beider viel zu klar. Es wäre auch unnütz gewesen, es hätte nichts gebracht.
Heute tanzen alle jungen Leute im Lützi-Schritt, nur noch im Lützi-Schritt. Heute haben alle jungen Leute den Lützi gern. Er ist
1963 arbeitet Wolfgang Engels als Zivilangestellter bei der NVA in Berlin. Einmal will er abends mit Freunden tanzen gehen. In der Nähe der Mauer am Potsdamer Platz werden die jungen Leute von Grenzern verhaftet. Man wirft ihnen vor, sie hätten in den Westen fliehen wollen. Ein absurder Vorwurf. Als Wolfgang Engels seiner Mutter später von der Sache erzählt, nimmt sie die Grenzsoldaten auch noch in Schutz.
Im Lipzig-Schritt, im Lipzig-Schritt.
Wobei man dann natürlich bei dieser Reaktion jetzt, gab später noch mehrere, berücksichtigen muss, sie war im Amt der Staatssicherheit tätig, nicht? Und nun war nicht nur die Mauer zu und die Kontakte zum Westen kaum noch möglich. Jetzt stand auch ihre Karriere als verdiente Genossin auf dem Spiel. Und die Karriere meines Stiefvaters. Die nächste Beförderung. Aber für mich stand fest, die nächste Gelegenheit, es ist deine.
Die Gelegenheit zur Flucht bietet sich im April 1963. In Engels Kaserne werden die neuen Panzerwagen für die Maiparade untergestellt. Wolfgang Engels beginnt ein Gespräch mit den Soldaten. Schließlich lässt er sie in seinem EMW fahren, dem Dienstwagen der mittleren Nomenklatur, mit dem Engels NVA-Ingenieure zu Baustellen fährt.
Ja, und dann gingen die Jungs zum Essen und die Wagen standen da, da sie versäumt haben, eben daran zu denken, dass der Klassenfeind überall sitzt. Die Wagen waren nicht abgeschlossen, sie hatten nur eine Hauptsicherung. Die musste man eindrücken, dann konnte man den Wagen starten. Ja, und das habe ich dann, als sie zum Essen waren, dann getan.
Wolfgang Engels jagt durch Friedrichsfelde Richtung Treptow. Die handgeschalteten Ampeln auf der Stalinallee stehen auf grün. Dem eiligen Armeefahrzeug wird die Straße freigemacht.
Und vor der Grenze den Geländegang eingelegt und alle drei Differentialsperren, alle drei Achsen. Und dann ist er reinmarschiert. Und über drei Betonplatten, die lagen da in Linie dreifach gestapelt, hatten Sichtblende mitgenommen. Eine Holzsichtblende, dass man nicht vom Westen in den Osten gucken konnte. Dann in Stacheldraht rollen und dann mit Schwung in die Mauer. Und bin beim Übersteigen dieser Hindernisse mit dem Wagen vom Gas gerutscht und hat den Motor abgewürgt. Und da musste ich die letzte Strecke dann praktisch dann zu Fuß machen. Und bin dann beschossen worden.
Einzelheiten über den dramatischen Durchbruch. Panzerwagenflüchtling ringt mit dem Tode. Berlin. Zum ersten Mal seit Errichtung der Schandmauer 1961 glückte gestern Abend unter dramatischen Umständen einem Bewohner des Sowjetsektors die Flucht mit einem Militärfahrzeug. Der 19-jährige Wolfgang E. aus Karlshorst hatte in einer Werkstatt in Friedrichsfelde, in der er als Autoschlosser arbeitete, einen Schützenpanzerwagen der sogenannten Nationalen Volksarmee bestiegen und war damit zur Neuköllner Sektorengrenze gefahren. In der Elsen-Ecke Heidelberger Straße gab E. Vollgas und durchbrach die Sperren der kommunistischen Grenzpolizei, die sofort mit Maschinenpistolen das Feuer auf das gepanzerte Fahrzeug eröffnete.
Die Nachtdepesche vom 18. April 1963 verschweigt die Schießerei, die sich zwischen den Grenzern und einem Westberliner Polizisten entwickelt, der zurückschießt, als er von Steinsplittern getroffen wird. Der Feuerschutz des Polizisten rettet Wolfgang Engels das Leben. Als er aus dem Krankenhaus entlassen ist, zieht Wolfgang Engels nach Köln. Seine Mutter will von ihrem Sohn im Westen nichts mehr wissen.
Kontakt meinerseits habe ich gesucht, ich habe geschrieben, ich habe Telefonanrufe gemacht. Die Briefe habe ich gefunden in meinen Stasi-Unterlagen aus der Gaukbehörde. Die Originale habe ich jetzt, ne? Bei den Telefonaten verleugnete man sich. Was wollen Sie? Ich kenne Sie nicht. Und in meinen Unterlagen fand ich dann auch eine handschriftliche Erklärung meiner Mutter, in der sie sich von mir lossagt, weil ich dem Staat solchen Schaden zugefügt habe. Ja, was denkt man? Vernagelt. Und sie hat ja bei dieser Firma gearbeitet, nicht? Und jeder, der bei dieser Firma arbeitet, muss seine Verpflichtungserklärung unterschreiben. Und da sind solche Dinge, solche Söhne wie ich, die sind da nicht vorgesehen. Für mich ist es ein schlimmes Beispiel, wie weit eine Ideologie und Menschen, die diese Ideologie dann propagieren und Menschen, die darauf achten, dass danach gelebt wird, wie weit Menschen gebracht werden können. Das ist für mich die schlimmste Erkenntnis.
Es war in den Tagen des August, die Rosen erblühten im Garten.
Was nach dem 17. Juni begann, fand im Bau der Mauer seinen symbolischen Abschluss. Ein Staat, der seine Bürger hinter so eine Grenzanlage sperrt, der ist zu allem fähig. Bewacht, kontrolliert, am Reisen gehindert und bei Auslandskontakten zensiert zu werden, wurde für Millionen zu einer Alltagserfahrung. Wer in der DDR jetzt noch an die Überlegenheit des eigenen Systems glaubte, war selber schuld.
Als sich die Empörung über die Dreistigkeit des Mauerbaus gelegt hatte, begann man sich in Ost und West einzurichten. Das Versprechen der DDR-Führung, jetzt noch schneller die lichte Zukunft der kommunistischen Gesellschaft zu erreichen, wurde abwartend zur Kenntnis genommen. Dass es wirklich voranging, daran herrschte berechtigter Zweifel.
Aus der Serie damals in der DDR hörten Sie die vierte Folge Mauerbrecher von Nikolaus Schröder. Mitarbeit Christine Sievers. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf, Gregor Höppner und Claudia Mischke. Technische Realisation Herbert Kuhlmann, Sonja Rauchs, Gabriele Neugroder und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Silke Benn. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.